Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Liebe Sportsfreunde, die Arbeitswoche ist schon wieder zu Ende. Das Wochenende steht vor der Tür und mit dem Wochenende auch die Freitagsausgabe von Sportsfreunde. In der heutigen Folge springen wir gemeinsam ins Becken. Denn in der heutigen Spezialfolge auf Schweizerdeutsch begrüße ich den ehemaligen Spitzenschwimmer und heutigen Unternehmer Thomas Weber. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Thomas den Weg in den Schwimmsport gegangen ist, obwohl er zu Beginn sehr polysportiv unterwegs war, wie ihn eine bestimmte Reise sportlich und persönlich geprägt hat und wie er nach seiner aktiven Karriere den Weg ins Unternehmertum gegangen ist. Das und mehr erwartet euch in der neuesten Folge von Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Thomas Weber habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Thomas, herzlich willkommen da bei Sportsfreunde. Cool, dass wir da in dem Format so zusammengeschaltet sind und ein bisschen mehr über dich und deinen sportlichen und auch sonst beruflichen Weg erfahren dürfen. Herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Du bist ehemaliger Spitzenschwimmer. Mittlerweile bist du selbstständig, können wir so sagen, im Sport-Performance-Bereich. Wie bist du ursprünglich überhaupt damals zum Schwimmen gekommen? Was hat dich zum Schwimmen getrieben?
Ja, ich war relativ schon sehr früh irgendwie mit dem Wasser, Element Wasser verbunden gewesen. Hat mir relativ gleich auch gemerkt, in jungen Jahren, dass irgendwie mehr Talent ist als bei anderen. Und dann bin ich so in dieser Sportart gelandet, genau.
Ja, und was hat dich an dieser Sportart am Ende so fasziniert, dass du sie ausgeübt hast?
Ja, schlussendlich, also irgendwo durch, wenn man klein ist, ist natürlich das ganze Umfeld, das man dort drin hat, das einem irgendwo durch prägt. Und auf der anderen Seite aber auch dann ab einem gewissen Niveau der Prozess, jeden Tag besser zu werden und einfach seine Grenzen auszuloten, hat mich schlussendlich dazu bewegt, die Sportart so lange auf diesem Niveau zu betreiben. Ja.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Cochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Das sind so die, man so tut, dass die das erste Rennen oder das erste Wettbewerb war nicht der. Und was ist da für dich, wie ist das für dich gewesen, vom Feeling her? Also bist du nervös gewesen oder hast du gesagt, ich wollte jetzt endlich, dass es endlich losgeht? Oder bist du dort für ein Typ Mensch, der durch?
Also das ganz, ganz erste Rennen, mag ich mich sogar noch erinnern, das war mit so plus minus 7, 8 gewesen. Mhm. Ich denke, ich habe es so noch. Und ich bin jetzt wirklich in einen falschen Lauf zugelost worden, also mit den Erwachsenen eigentlich müssen starten.
Oh.
Und bin natürlich brutal nervös gewesen, was das, also ja, so ein kleiner Pfiffi und dann startest du irgendwie mit 19, 20-Jährigen. Das ist schon, bin ich schon mega nervös gewesen, aber ja, ist irgendwie natürlich auch gut gegangen. Der Startpfiff ist gekommen und hast du dein Rennen gemacht.
Genau. Wie hätte das können passieren, dass du im falschen Lauf oder mit der falschen Eintanz bist?
Ich weiß es auch, es war eine Clubmeisterschaft. Okay. Wir haben nicht so ein höchstes Niveau, aber ja, es war einfach lustig, weil halt, ja, eben gell, für die Eltern und so weiter, so erwachsene, gestandene Männer neben dran und ein kleiner Püppi auf die Wand erstmal wegab schwimmt. Ja, von dem her, nein. Sicher mega aufregend gewesen, genau.
Was hast du denn für eine Platzierung geschafft dann?
Oh, das weiss ich nicht. Ah, ja. Das ist so lange her.
Ja.
Ja. Aber später, also, habe ich so die ersten Medaillen sind nach Clubmeisterschaften gewesen, wo wir irgendwo durch im Jahr ganz beste gewesen ist. Und dann ist es weitergegangen zu regionalen Meisterschaften. Ja, das hat sich dann so weiterentwickelt.
Bis wo an? Bis
schlussendlich bin ich zweimal Vizeschiedsmeister geworden, der dritte. Dreimal dritte über 200 Meter Kraul an der Kurzbahn-Vizemeisterschaften 2009 bis 2011. Das sind so ein bisschen meine sportlichen Highlights. Genau.
Hast du damals ein Vorbild gehabt, nachdem du dem du nachgeeifert hast im Schwimmen oder sonst im Sport?
Vorbild in dem Sinn, im Schwimmen jetzt spezifisch sind so Namen gewesen wie Alexander Popov, Peter van Hoogenband. Und overall ist natürlich schon Roger Federer gewesen. Genau.
Hast du, also, was hast du bei dem abgeschaut oder will abschauen? So seine Eleganz oder sein Umgang mit den Medien? Oder was war es gewesen beim King Roger?
Wieder nachher, es war einfach wirklich gefangen gsi von dem genialen Sportler. Er hat wirklich Stunden verbracht, ihn zu beobachten und mitzufiebern. Und es war immer wieder Gesprächsthema bei anderen Kollegen aus der Sportart. Also, ja, es hat einem schon geprägt. Also, ich meine, man hat über 20 Jahre lang fast verfolgen und das ist natürlich eine riesige Geschichte.
Wir haben vorhin ein paar Highlights gehabt, von deinem Sportleben. Was sind sonst noch so aktive Momente oder Zeiten oder Rennen gewesen, wo du dich gerne zurückerinnerst?
Das war sicher der Moment gewesen, wo du irgendwo durch das erste Mal in ein A-Final gekommen bist an der Schweizer Meisterschaft. Das war so ein erster Step gewesen, Richtung Medaille. Dann aber auch der Gewinn von der ersten Medaille an der Schweizer Meisterschaft war auch sehr speziell gewesen, weil irgendwo durch dann auch so ein Etappenziel für dich können abhökeln. Und sicher auch die Zeit, die ich im Ausland verbracht habe, über einem Training. Also ich habe 9 Monate in Melbourne trainiert und gelebt. Und dort wirklich mit den Top-Athleten zusammen trainiert, die Olympia-Final geschwommen sind und Weltmeisterschaftsmedaillen geholt haben. Und das war schon sehr eindrücklich gewesen und ein mega cooles Erlebnis. Auch um das mal miterleben, wie dort wirklich auf dem höchsten Level eigentlich trainiert wird.
Wie alt bist du, wo du auf Melbourne bist?
19.
Ja. Also noch relativ jung.
Relativ jung. Ich war eher ein Sportbünder. Ich war eigentlich auch bis 16 sehr polysportiv unterwegs gewesen und hatte dementsprechend erst mit der Lehre, mit der Anfangslehre, wo ich auch so ein kleines System hineingekommen bin, wo ich mehr habe können trainieren aufgrund von der sportfreundlichen Ausbildung, die ich damals gemacht habe. Habe ich dann wirklich erst mit relativ spät eigentlich auf das Pferd davon setzen, genau.
Wieso? Also, wie du so viel gerne gleichzeitig gemacht hast, oder?
Ja, ich bin eigentlich sehr ein polysportiver Mensch, ich mache gerne verschiedene Sportarten, jetzt sowieso, oder? Je nach Jahreszeit auch abhängig, bin ich polysportiv unterwegs und also jetzt rein natürlich auch aufwandtechnisch ist es natürlich, wenn du jedes Mal auf die Eltern angewiesen bist, dass du auf deine Anzahl Einheiten kommst in der Woche mit Fahren, Abholen, hat das natürlich auch einen gewissen Aufwand. Für die Eltern bringt das mit sich und das ist in der Lehre halt dann einfach einfacher gewesen, weil ich dann auch mehr selbstständig kommen konnte und dementsprechend auch die Zeitfenster hatte zum Trainieren.
Wie lange bist du in Australien gewesen dann?
Aber overall 9 Monate und dann das zweite Mal nochmal 4 Wochen, genau.
Ja. Wie war das für dich gewesen, wo du relativ jung noch dann wirklich ans andere Ende von der Welt gereist bist und so weit weg von nicht nur Familie, sondern auch von einem gewohnten Umfeld, von Kollegen und so weiter und so fort? Das war sicher nicht so einfach ein Switch gewesen, oder?
Nein, das war kein einfacher Switch. Ich bin auch mega Familienmensch. Mhm. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und ich brauche mein gewohntes Umfeld, um wirklich voll performen. Also, das war wirklich ein Sprung gewesen, so ein bisschen in die Lernzone rein. Wo ich aber auch schon ein bisschen plus minus Vorgänge gewusst habe, was auf mich zukommt, weil wir auch schon früher mal dort waren, Ferienperspektive, genau. aber ja, du gehst natürlich in ein fremdes Land, die Sprache ist plus minus, kannst ein bisschen Englisch, aber nicht gerade so perfekt wie nachher. Und dann bist du froh gewesen, wenn es ein paar im Team hatten, die ein bisschen weltoffener waren und mit ihren Vorreden haben und so. Das ist auch sehr wertvoll gewesen, dann auch die Integration in die Gruppe. Also dem her. Aber eine mega, mega Erfahrung, und das kann ich wirklich jedem empfehlen in diesem Alter auch. Sondern sich auch wirklich den Horizont erweitern und neue Sachen zu erleben. Und es sind Erfahrungen, die schlussendlich für die ganze Lebenszeit noch der Boot zuerst.
Mhm. Mhm. Hast du auch während der Zeit tun, kommen wir davon aus, also, glaube ich, jedem mal Zeiten gekommen, Moment gehabt, wo du gedacht hast, oh Gott, ich muss jetzt schnellstmöglich jetzt morgen sofort heim und alles abbrechen und schnipp für mich da unten.
Ja, definitiv. Also ich habe unten ein pfeifrisches Drüsenfieber bekommen.
Oh, shit. Ja.
Genau, das ist nicht so ideal eigentlich für Sportler. Ich bin relativ glimpflich davor gekommen. Ich hatte es mega akut gehabt. Ich bin wirklich 6 Wochen flach gelegen. Ja. Plus minus 10 Kilo verloren. Und dann eigentlich wieder können von null anfangen. Und dort war schon so ein bisschen ein Tiefpunkt gewesen, wo ich dachte, hey, jetzt kann ich eigentlich ganz gut auch abbrechen. Aber ich habe mich dann durchgebissen und dann die restlichen 6 Monate wirklich voll einhängen können. Dank auch guten Trainer, die es auch verstanden haben, sag jetzt mal, den Workload und den Trainingsload so zu steuern, dass es eben dann nichts zu einem Übertraining gekommen ist. Mhm. Wo sehr ein gutes Feingefühl hatten für die Athleten selber. Und habe dann nachher wirklich mein Niveau können drastisch steigern. Und das ist natürlich schlussendlich dann auch. Ja, ein Verdienst war, dass ich dann im November drauf die erste Medaille an der Schweizmeisterschaft geholt habe.
Und dann hast du eigentlich aus dieser Zeit das Beste können und nachher trotzdem pfeifst du ein Drüsenfieber und dann die erste Medaille. Muss unglaublich gewesen sein, das Gefühl, wo du die Medaille angekommen hast, oder?
Ja, das ist definitiv, also es ist wirklich von gefühlt abbrechen, die Übung. Über die Türen beißen und Fortschritt sehen, weil du hast ja in der Training wirst immer hast 3-4 andere, die ebenfalls da formen und du wirst eigentlich jeden Tag gemessen an deiner Leistung. Bis hin zu dem Final, wo du weißt, hey, du hast Chance auf Medaille, das ist schon. Und dann auch noch auf dem Podest sein mit dem Dominik Meichtri, der damals sowieso das Aushängeschild par excellence ist vom Schweizerischen Schwimmverband. Das ist schon mega speziell.
Du hast das Gewicht kurz mal erwähnt, weil du hast viel Gewicht verloren und so. Und wie wichtig ist das, das Körper, den Körper in den Griff zu bekommen, nicht nur im Sinne von Gewicht, sondern auch von Ernährung und so weiter. Gerade für den Sportart Schwimmen ist das wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Sachen, oder?
Ja, es kommt immer darauf an, was man für Distanzen Spezialisierung hat. Oder? Bei den Kurzdistanzen sind die Athleten eher grösser und auch schwerer, weil sie einfach mehr Kraft bzw. Explosivität brauchen. Ich sage jetzt einmal, aufgrund des Trainingsvolumens, das man sowieso abspult, habe ich jetzt noch selten erlebt, dass irgendwo durch ein Übergewicht da ist, um einen Athlet. Also man ist eher so ein bisschen am Unteren. Grenzbereich, weil eben, da redest du von 10-13% Körperfett. Und ich weiss auch damals auch an internationalen Wettkämpfen und so weiter, das Buffet ist jedes Mal immer leer geräumt worden, weil du einfach so viele Kalorien verbrauchst. Also, das ist ein wichtiges Thema, sage ich jetzt mal, gerade wenn man vielleicht eher ein schlanker Athlet ist und zum Beispiel auch noch mehr Muskelmasse dazu gewinnen, um wirklich noch ein Stückchen mehr Explosivität zu gewinnen, auch in der Kurzdisziplinen. Dann muss man das Training ein bisschen, sag ich jetzt mal, justieren, anpassen, dass man den Ausdaueranteil nicht zu hoch ansetzt und dementsprechend eine Gewichtszunahme auch generiert. mit den mehr Kalorien, die man dann isst. Und dem Krafttraining, Hypertrophietraining, das wichtig ist. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, es ist bei den meisten so ein bisschen ein gängiges Nebenbei-Thema, das nicht so zentral ist, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mich auch täuschen. Kann sein, dass sich jetzt in den letzten 10 Jahren total verändert hat.
Was sind so die Themen, die Punkte, die extrem wichtig sind aus deiner Sicht in der Performance, im Training und so weiter, individuell im Schwimmsport? Auf was muss man da, sollte man da oder achtet man am meisten? Ob es jetzt als Trainer ist oder als Athlet?
Ja, also als Athlet musst du dir eigentlich bewusst sein, okay, für was. Also das und das. Ich sage, mach das Beispiel. Ich war eher ein Kurzstrecken-Athlet, ich sage jetzt 50, 100, 200 Meter Distanzen. Und du suchst dir im Idealfall halt einen Trainer für die Disziplinen aus, wo weit es braucht, um in diesen Disziplinen schnell zu sein. Und ich glaube, früher war das noch viel generalistischer gewesen. Man hat gewisse Programme kopiert aus Deutschland, aus Italien, wo auch immer, England. Und hätten die Programme probiert zu integrieren, implementiert auch in der Schweiz oder einfach in gewissen Trainingsgruppen. Und heutzutage wird eigentlich, oder was ich gemerkt habe jetzt in letzter Zeit, ist, dass man viel mehr probiert auch, sage jetzt so ein bisschen die Gruppierungen, die Athleten, das Cluster und wirklich nach ihren Stärken zusammenzubringen. Mhm. Und so das ganze Training auch planen und gestalten. Das ist mega wichtig, dass du dort einen Trainer hast, der das versteht, der wirklich kann auch differenzieren zwischen Sprinter, Mittel- und Langdistanz-Athleten, dass man das Training entsprechend so kann steuern kann, dass es eben für Athletik auch entsprechend passt. Und ein Aspekt, den ich im Nachgang auch noch viel mehr würde Wert darauf legen, ist wirklich der Bereich Regeneration. Mhm. Sich bewusst auch aktiv im Bereich Regeneration gewisse Zeitfenster rausnimmt, gewisse Massnahmen für sich definiert, auch neue Sachen ausprobiert. Und das auch bewusst wirklich in den Wochenplan hineinnimmt, weil man hat früher ein bisschen die Tendenz dazu gehabt, mehr ist mehr. Und ich glaube, jetzt, heutzutage, geht es darum, dass man einfach qualitativ besser schafft. Und das heisst eben auch bewusster sich für das Thema Regeneration einsetzen.
Mhm. Ist das eins von diesen Sachen, du hast gerade gesagt, eben früher hat man gesagt, mehr ist mehr, jetzt ist man mehr auf einem anderen Weg. Ist das eins von diesen Beispielen, eins von diesen Sachen, wo du sagst, gehört zu einer positiven Entwicklung im Schwimmsport oder im Sport grundsätzlich?
Ich glaube schon, die Beobachtung, die ich gemacht habe, auch jetzt aus gewissen Beispielen, die ich hier aus der Region kenne, wo ich mich eng damit zusammengearbeitet habe. Ich glaube aber auch, dass der Austausch, also dass der Informationsfluss, den man heutzutage hat und auch die Zugänglichkeit der Daten und der Informationen zwischen den Trainern, zwischen den Athleten, wo einfacher geworden ist, enorm geholfen hat, die Programme auch so zu individualisieren und eben auch, sage ich jetzt mal, qualitativ zu steigern, dass einfach das Bewusstsein für qualitatives gutes Training höher geworden ist. Mhm. Und dass du dann so entsprechend halt einfach auch mehr aus den Athleten rausholen kannst, liegt auf der Hand.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Gochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Das ist ein gutes Stichwort, um gerade auf das zu kommen, was du nach deiner aktiven Karriere jetzt gestartet hast, nämlich dein, sag ich mal, Unternehmertum. Wie bist du da dazu gekommen? Wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, so, ich bin jetzt nicht mehr im Wasser im Becken, aber ich wollte irgendwie gleich noch mit ein Teil von dem Ganzen sein? Nach und Weise.
Ich habe nach meiner aktiven Karriere relativ gleich mit dem sportwissenschaftlichen Studium gestartet in Macklingen. Und habe während dieser Zeit bereits angefangen, Athletiktraining zu leiten. Bei verschiedenen Sportarten, sei es Unihockey, Mountainbike-Athleten, Ski, Alpin, Schwimmen. Mhm. Eiskunstlauf war auch dabei gewesen. Und habe eigentlich so ein bisschen Affinität für das ganze Coaching, Athletiktraining, Performance-Optimierung entwickelt und schon seit Anfangs Bachelor eigentlich angefangen, nebenbei zu coachen. und bin dann so in die Selbstständigkeit reingeraten, genau.
Und jetzt, was ist die Bandbreite, wo du dich sportlich jetzt bewegst mit dir, mit dem Training, mit dem Athletentraining, Sport Performance?
Bandbreite ist in den letzten 6,5 Jahren natürlich sehr stark geprägt durch meinen hauptberuflichen Job bei den Rapperswil Jona Lakers als Athletiktrainer. Dort habe ich den ganzen Bereich Athletik eigentlich können aufbauen und habe noch ganz wenige Mandate nebendran, vor allem im Bereich Schwimmen, weiter betreut. Und das war so der Hauptschwerpunkt gewesen. Die letzten, sage jetzt mal, 7 Jahre ist im Prinzip Sportarten Eishockey und Schwimmen.
Eishockey und Schwimmen sind jetzt nicht gerade Sportarten, wo man gerade miteinander würde zusammenlegen. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, ist mega speziell. Also ich habe während dem Studium meine Masterarbeit im Bereich Eishockey gemacht. Das war eine Thematik, wo es darum ging, gewisse neuromuskuläre Leistungsindikatoren zu vergleichen mit der On-Ice-Sprintleistung. Und ich habe dann während meiner Zeit in Macklingen beim EV Zug arbeiten, als Athletiktrainer. Und bin so in das Ganze reingekommen.
Bist du auch Hockey-affin? Also bist du auch privat Hockey-Fan oder so?
Ja, schon. Also, ich würde sagen, Hockey folge ich sehr stark und spiele auch selber in einer Vierliga-Mannschaft. Also, dem her, prägt schon, sage ich jetzt mal, meine Freizeit. Ja.
Du hast bei Zugnappi gearbeitet, im EVZ. Wie bist du dann zu den Lakers an den Obersee gekommen?
Der Janik Steinmann hat damals gewechselt, der Sportchef wurde bei der Rapperswil Jona Lakers. Und wir haben dann könnt und ich habe ein Telefon von ihm bekommen, ob ich werde den ganzen Bereich Athletik Lakers aufbauen. Und dann habe ich nicht lange überlegen und habe gewusst, dass ich das machen
sollte. Sehr cool. Dann hast du das 6,5 Jahre gemacht, oder?
Genau, jetzt bin ich 6,5 Jahre bei den Lakers.
Ja. Richtig. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Was sind jetzt die nächsten Projekte, die du in diesem Bereich hast?
Jetzt ist so eine berufliche Neuorientierungsphase für mich. Ich will einerseits einen Teil weiterhin im Bereich Athletiktraining, Performance Coaching bleiben, aber auch gleichzeitig so einen Transfer machen im Bereich Sportmanagement, wo es mehr so richtig Athletenvermarktung geht, Sponsoring, Marketing. Das ist so ein bisschen der aktuelle Stand, wo ich drin stecke. Eventuell die Selbstständigkeit noch ein bisschen vergrössern, erweitern, steht auch noch im Raum mit einem potenziellen Geschäftspartner von mir. Und das sind wir jetzt aktuell so ein bisschen am Aufgleisen und Finalisieren.
Also dann schon ein bisschen, das klingt noch so wie die Berater richtig zu gehen. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Also, Sport ist meine Passion. Sport ist der Themenbereich, wo ich entsprechend auch viel Know-how jetzt kann dürfen sammeln die letzten 10 Jahre. Und auf dem Rucksack möchte ich weiter aufbauen. Ja.
Wie hat denn so ein typisches Training von dir bei den Lakers denn ausgesehen? Also auf was setzt man da? Nimm uns mal mit auf so ein typisches Training von dir bei der Opposition Lakers derzeit.
Kommt immer ein bisschen davon, in welcher Phase dass man sich befindet. Ist man in der Off-Season, ist man in der Pre-Season oder ist man in der In-Season? Also während der Saison?
Jetzt sind sie ja gerade zum Beispiel, die Saison hat sie jetzt gerade vor einem guten Monat angefangen. Wenn wir jetzt das würde jetzt betragen zu der Zeit, wo du da bist, was wäre denn so jetzt der Fokus drauf?
Ja, jetzt aktuell sind sie im Spielbetrieb innen, das heisst, sie haben 3 Spiele pro Woche. In der Regel Dienstag, Freitag, Samstag. Ist natürlich sehr eine hohe Belastung, jetzt allein auch für den ganzen Organismus mit entsprechend immer ändernde Schlafenszeiten, sage ich jetzt einmal. Also es ist nicht ganz zu unterschätzen für den Sportler. Dort sind die Dosierungen von den Trainings, von den Athletiktrainings, also weniger. Aber ich sage immer wiederkehrend. Also es ist wichtig, dass man in so einer Phase, wo man jetzt ist, dass man immer wieder gewisse Trainingsreize setzt. Irgendwo durch einen präventiven Anteil drin hat an Krafttraining, einen gewissen Anteil an Schnelligkeit, einen gewissen Anteil an biometrischem Training, dass man die Explosivität gleich noch weiter erhalten kann während so einer extrem intensiven Phase. Und dann sind es Nuancen im Bereich auch Mobility und an Stabilität, habe ich ja schon gesagt. Also mehrheitlich so ein bisschen präventives Training.
Genau. Und Wo ist dann der Unterschied oder wo liegt dann der Unterschied beim Training, wenn es dann von der regulären Saison, sage ich mal, in die Playoffs dann noch geht, wo ja dann auch nochmal intensiver und ganz anders der Rhythmus ja dann auch ist?
Also im Idealfall hat man im Idealfall ist man relativ gleich qualifiziert. Das heisst, also ich hoffe, dass es sich das ja wirklich sieht gut aus, es läuft. Mhm. Aber das wirklich möglichst gleich auch qualifiziert und dass man dann idealerweise noch einen Trainingsblock kann einbauen kann, trotz laufender Saison, wo man wirklich nochmal probiert, einen gewissen Reiz zu setzen, vielleicht sogar minimal ins Übertraining reinzugehen, dass man nachher schlussendlich mit einer entsprechenden Erholungsphase und einer Superkompensation dann in den Playoffs wirklich kann voll performen. Und in den Playoffs ist wichtig, eben jeden zweiten Tag ist Match. Da geht es um Regenerationsmassnahmen, Schlafoptimierungsmassnahmen. Ernährung ist zentral. Also die beiden Hauptpfeiler Schlaf und Ernährung sind in den Playoffs elementar wichtig. Ich glaube, das Team, das dort am meisten Fokus drauf legt, dass ihre Spieler am Tag X wieder 100% ready sind, wird schlussendlich möglichst lange dabei sein und möglichst lange spielen. Nebst natürlich andere Faktoren, die wichtig sind, dass man dort performt. Aber jetzt rein physiologisch gesprochen, das ist der Hauptfokus in dieser Zeit, weil es ist auch so intensiv, jeden zweiten Tag ein Match. Und Trainingseinheiten sind ganz kurz, 15-20 Minuten. Es geht mehr um das Aktivieren, Bewegen vom Spieler.
Schlaf, also ich genug Schlaf bekomme oder einen guten Schlafrhythmus habe. Was heisst das? Sind das dann so, ist das Ziel dann 8 Stunden Schlaf oder kann man dann an dem Ziel gar nicht träumen, weil man ja teilweise auch mega lange unterwegs ist, bis man wieder da ist und so. Also was ist da das Maximale, was man kann oder sollte versuchen rauszuholen?
Ja, es fängt natürlich schon an mit dem Schlusspfiff vom Match. Also wenn man dann entsprechend, sagen jetzt im Bereich Ernährung, schaut, dass man die entsprechenden Makronährstoffe so zu sich nimmt, dann aber auch schaut, dass man den ganzen Körper nach dem Spiel kann sauber runterfahren kann. Das heisst, eventuell haben wir eine Möglichkeit auszulaufen, 10 Minuten. Oder man geht aufs Velo und holt den ganzen Organismus entsprechend schon ein bisschen oben runter und holt auch die ganzen Emotionen und Adrenalinschub nochmal ein bisschen ab, wo wir hatten im Spiel. Und dann kann man natürlich auf der Heimfahrt im Bus mit entsprechend Massnahmen wie zum Beispiel Kopfhörer, Augenklappen, Musik, autogenem Training, Stützstrümpfe oder Kompressionskleidung schaffen, dass wir da entsprechend schon ein paar davon wieder regenerieren und das ganze Bot sicher davon unterstützen. Und dann ist wichtig, dass man halt irgendwo durch dann daheim, wenn man daheim ist, möglichst erholt und schon runtergefahren kann ins Bett gehen. Und dann, ich sage jetzt so, im Idealfall so zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf reinbekommen. Wenn man jetzt auswärts gespielt hat. Wenn man daheim spielt, ist es natürlich ein bisschen einfacher.
Dann sind die Wege kürzer und dann ist das Vorige, was du erklärt hast, bis man da ist, nicht so lange, wie wenn man eben zu Rapperswil ist und man wohnt irgendwo dann hoch und man ist irgendwie von Lausanne runtergefahren oder ins Tessin zu Lugano oder Ambri, dann ist das natürlich besonders.
Stimmt, ja. Also ist es so, daheim ist alles ein bisschen einfacher, wir natürlich auch bessere Infrastruktur. On the road ist das nicht so ganz einfach, aber daheim, sage ich jetzt mal, sind die Voraussetzungen besser, dass man schneller eigentlich nach schlafen kann. Und da ist natürlich halt auch die Eigenverantwortung der Spieler gefragt. Also, dass sie alles dafür tun, dass sie ihre Erholung bis zum nächsten Spiel eigentlich möglichst optimieren. Wir als Verein sind da, oder dazumals, irgendwo durch ein bisschen limitiert. Wir müssen natürlich auch schauen, dass die Menüs entsprechend passen, immer in Absprache auch mit den Spielern. Und so ein bisschen, sag jetzt mal, die Rahmenbedingungen anpassen, dass die Spieler sich optimal für den nächsten Match erholen können.
Die Menüs, wie sind die? Also wie sieht denn Ernährung dann so aus? Ist die auch unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase von der Liga, von der Saison man sich befindet?
Nein, es ist so, wir haben sehr auch mit dem Catering zusammengearbeitet und wir haben dann den Spielern auch, sag jetzt mal, gewisse Makronährstoffe als Auswahlkriterium zur Verfügung gestellt und haben dann aufgrund von den Sachen, die sie uns angegeben haben, gewisse Menüs definiert. Und die Menüs variieren, die rotieren, sodass es nicht immer das Gleiche ist. Von dem her war das so ein bisschen das Maximum, das wir aus den Rahmenbedingungen, die wir hatten,
achtet man dort auch drauf, ob jetzt, oder wenn es sein muss, wahrscheinlich schon, aber inwiefern ist dann so der Faktor, wenn jemand sich vegetarisch ernährt will oder ernährt, dann auch wichtig, dass man da drauf eingeht, auf so etwas?
Ja, das wird auch berücksichtigt. Das ist immer irgendwo durch gewisse Makronährstoffe, wenn jemand vegetarisch unterwegs ist, sicher auch immer etwas hat. Oder wir arbeiten mit Supplementierungen, wo wir entsprechend mit Pulver könnten, noch helfen könnten. Genau.
Was ist so für dich als Unternehmer, seitdem du das hast, so der schönste, grösste Erfolg bisher?
Ja, das ist natürlich, wenn meine Athleten Erfolg hatten. Das ist die beste oder schönste Bestätigung, die man als Trainer haben kann. Das ist sicher, wenn man eine gute nationale oder Jugendmeisterschaft gemacht hat, eine Medaille geholt hat oder einfach gut geformt hat. Und das ist halt das beste Feedback, das man kann haben als Coach. Also wenn man seine Athleten sieht und den Fortschritt kann dokumentieren und auch wirklich dann die Form von einer Medaille widerspiegelt, das ist eigentlich das Schönste, was man aus dem Job heraus bekommt.
Wo ja dann aber am Ende nicht du selber im Mittelpunkt stehst, sondern der Athlet dann, oder?
Ja, definitiv. Aber ich denke, ich glaube, das ist auch irgendwo durch ein bewusster Entscheid, dass man sich als Coach, sage jetzt mal, den Perspektivenwechsel vom Athlet zum Coach macht. Und sich irgendwo dort im Hintergrund befindet, als Berater, als Betreuer, als Bezugsperson. Und dann sage ich jetzt einmal, so ein bisschen als Trittbrettfahrer die Erfolge darf miterleben. Aber es ist ein Athlet, der schlussendlich die Leistungen muss am Tag X abrufen. Genau.
Ist das für dich ein schwieriger und einfacherer Switch gewesen, so der Wechsel vom Athlet zum Coach, um eben nicht mehr, wenn der Erfolg da sind, im Rampenlicht, sondern eben im Background, im Hintergrund. Aber zu wissen, dass man ja gleich ein Teil davon ist, von dem Erfolg, wo dann der andere quasi hat.
Nein, es geht, weil ich habe meinen Entscheid relativ ruckartig getroffen, zum Aufhören. Ich bin so jemand, wo entweder mache ich A oder mache ich B, es geht nicht etwas zwischendurch. Und von dem her habe ich die Entscheidung bewusst für mich getroffen. Dann habe ich eine Zeit lang Distanz gehabt zum Sport, mal ein Semester Wirtschaft studiert. Das ist gar nie ein Thema bei mir. Also ich habe mich immer mega mitgefreut, wenn irgendwo durch einen Input geliefert hast und du hast gesehen, der Input ist angekommen, ist umgesetzt worden von den Sportlern. Ja, das ist eigentlich das beste Feedback, das man überkommt.
Hast du ein Credo, ein Lebensmotto für dich als Sportler gehabt, jetzt auch als Unternehmer, als Coach, wo du ab und zu führen nimmst, wenn es mal vielleicht nicht so läuft oder wenn es gerade sehr gut läuft, je nachdem?
Nein, in dem Sinne nicht. Ich bin ein grosser oder bin überzeugt davon, dass irgendwo durch eine echte Arbeit und Kontinuität und Zeit, wo man in etwas investiert, dass es irgendwo immer wieder einen Return wird geben. Und das ist so ein bisschen auch meine Philosophie, mein Lebensmotto. Irgendwo durch, wenn von nichts kommt nichts, wenn nichts investierst, kommt dann nichts zurück. Und irgendwo durch habe ich doch gekriegt.
Von nichts kommt nichts, ja.
Ja, genau, von nichts kommt nichts. Und das ist so auch etwas, was meine Eltern immer mir weitergegeben haben. Also, bleibe einfach immer dran und irgendwann wird die harte Arbeit wird sich auszahlen. Das ist irgendwo durch den Dach zu kriegen.
Ist ja nicht schlimm. Hat sich das bestätigt für dich? Hat sich für dich das auszahlt, die harte Arbeit? Lebst du quasi jetzt deinen beruflichen Traum, wenn man es so sagen?
Ja, also kann man so sagen, ich habe wirklich, der Sport ist meine Passion, als Kleiner schon. Dann irgendwie selber als aktiver Sportler, Spitzensportler. Und jetzt in den letzten 10 Jahren die Rolle als Coach. Können im Spitzensport weiter arbeiten, Fuß fassen. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt irgendwo 8 Stunden ins Büro hocken. Also von dem ja, schon sehr privilegiert. Ja.
Ja. Also,
genau.
Bist du nicht der Typ, der jetzt gesagt hast, nicht so 8 Stunden, 8, 9 Stunden ins Büro hocken. Das heisst auch, du wirst jetzt auch die nächsten 30 Jahre noch das so machen, wenn es nicht dazwischen kommt.
Ja, definitiv. Also, es kommt natürlich immer ein bisschen auch mit der Familienplanung davon an, wie es weitergeht. Aber, ja, ich kann nicht lange ruhig hocken. Von dem her ist es wichtig, dass ich irgendwo durch einen Job habe, wo ich immer schön auf Achse bin. Möglichst viele Facetten reich unterwegs. Ja, wie wird jetzt gesehen?
Hast du noch bestimmte gesetzte Ziele, berufliche Ziele, die du noch erreichen willst? Hast du vielleicht auch Athleten eventuell, die du unbedingt oder gerne mal würdest beruflich begleiten? Ja. Gibt es das bei dir in dieser Planung? Oder bist du mehr der Typ, Mensch, der sagt, von Tag zu Tag mal schauen, was kommt?
Ja, es ist auch schwierig. Momentan ist bei mir, sage ich jetzt mal, privat der Fokus eher ein bisschen mehr aufs Familienleben ausgerichtet.
Mhm.
Das bestimmt natürlich auch den Alltag schlussendlich und unser Leben. Auf eine gewisse Art und Weise, was auch schön ist. Beruflich ist noch so ein bisschen ein Ziel von mir, sag jetzt mal, die Schweiz an einem internationalen Grossanlass können zu vertreten. Ja. Als Coach oder als Funktionär oder als Berater, je nachdem, wo man Athlet. Das ist sicher noch mal schön, wirklich so an einem Grossanlass dabei zu sein.
Das LA zum Beispiel, da kommt das zu früh.
Wer weiß.
Ja, mal schauen. Wer weiß. Ist noch ein bisschen ist noch dort dran.
Genau.
Hey Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da bei Sportsmann dabei gewesen bist, dass du ein bisschen von dir erzählt hast und mich wie dich als Person und auch als beruflicher Mensch kennenlernen und ein bisschen ja, dazulernen. Danke viel, viel mal.
Merci dir. Danke dir mal.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. 7-facher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.